Da steht jetzt nämlich gleich das Thema. Heilungen und Wunder. Schöner Einstieg nach einer wunderbaren Musicalwoche. Und wir lesen aus 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 11. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Der eine ist durch den Geist in der Lage, mit Weisheit zu reden. Ein anderer kann Einsicht vermitteln, durch denselben Geist. Einem Dritten wird durch denselben Geist ein besonders starker Glaube gegeben. Wieder ein anderer hat durch den einen Geist die Gabe zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ein anderer kann als Prophet reden und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden. Der Nächste redet in verschiedenen unbekannten Sprachen. Ein weiterer kann diese Sprachen deuten. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er es will. Frage: Die Gabe zum Heilen, die Fähigkeit, Wunder zu tun, gibt es die heute noch? Können wir heute noch damit rechnen? Okay, bevor wir die Frage hoffentlich schnell beantwortet kriegen, wollen wir noch mal genauer hinschauen, was steht da eigentlich im griechischen Urtext. Zur Heilung steht im Griechischen das Wort Charisma, also Geistesgabe. Und es steht im Plural Gaben, also Heilungen, also Gaben der Heilungen. Präzise bringt das in den gängigen Übersetzungen eigentlich nur die Elberfelder zu Buche oder zu Papier, wo es heißt Gnadengaben der Heilung. Was das heißt, das müssen wir später nochmal genau anschauen. Jetzt erstmal nur, um präzise überhaupt die Frage stellen zu können. Gibt es heute noch Gaben der Heilungen und die Gabe Wunder zu wirken? Und falls du dich fragst, wieso überhaupt diese Frage, wir glauben doch, dass die Bibel Gottes zuverlässiges Wort ist, und da steht es drin. Ja, gute Frage. Wirklich gute Frage. Aber es gibt nicht wenige Christen, die das auch glauben, dass das hier Gottes Wort ist, die aber davon ausgehen, dass es vier Gaben gibt, die heute nicht mehr existieren. Nämlich die Gabe der Heilung, Gabe Wunder zu tun, die Gabe der Zungenrede und die Auslegung der Zungenrede. Okay, Sie meinen, diese Gaben sollten für die Apostel vorbehalten sein, um zu bestätigen, dass sie tatsächlich apostolische Autorität haben, dass sie Gottes Wahrheit gesprochen haben. Und seitdem wir das Wort Gottes schriftlich vorliegen haben, bräuchten wir diese Gaben nicht mehr. Und deswegen hätten sie aufgehört. Und ich will mich da nicht lange mit aufhalten, aber ich denke, wir verstehen die These. Diese Gaben waren auf Jesus und die Apostel beschränkt. Sie wären also nicht der Christusgemeinde Steinheim und auch nicht der ersten Gemeinde in Korinth zur Verfügung gestanden. Frage: Passt das zu dem, was wir eben gelesen haben? Lehrt uns Paulus hier, dass alle anderen Gaben der Gemeinde zur Verfügung stehen, aber diese vier nicht? Nein, meine ich. Aber lesen wir nochmal diese Verse und achten darauf und dann könnt ihr nachher sagen, ob es naheliegend ist, das so zu verstehen. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Der eine ist durch den Geist in der Lage, mit Weisheit zu reden. Ein anderer kann Einsicht vermitteln durch denselben Geist. Einem Dritten wird durch denselben Geist ein besonders starker Glaube gegeben. Wieder ein anderer hat durch den einen Geist die Gabe zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ein anderer kann als Prophet reden. Und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden. Der Nächste redet in verschiedenen unbekannten Sprachen. Ein weiterer kann diese Sprachen deuten. Was meint ihr? Wenn man das neutral liest, gibt es da irgendeinen Hinweis darauf, dass manche Gaben noch zur Verfügung stehen und andere nicht? Ich finde es nicht da drin. Diese besonderen Gaben scheinen also nicht nur auf die Apostel beschränkt zu sein. Und trotzdem machen Christen, die diese vier Gaben hier ausgrenzen wollen, die machen einen für uns wichtigen Punkt. Denn sie wollen betonen die Einzigartigkeit von Jesus, den Aposteln und der Lehre von Jesus und den Aposteln. Die Apostel, die waren ein für alle Mal Überbringer der guten Nachricht. Und was sie geschrieben haben, ist uns im Neuen Testament irrtumslos überliefert. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Das hier ist Maßstab für Lehre und Leben. Und das hier ist die Wahrheit, an der sich alles andere messen lassen muss. Und dazu stehen auch wir als Christusgemeinde Steinheim. Aber die Frage ist doch, müssen wir die Gaben der Heilungen und Wunder von den normalen Christen fernhalten, um die Einzigartigkeit von Jesus und die Autorität der Apostel sichern zu können, sicherstellen zu können? Nein, das müssen wir nicht, sage ich. Und das hat einen super simplen Grund, denn Heilungen und Wunder sind nur ein Teil dessen, was die Apostel gekennzeichnet hat, wie sie sich ausgewiesen haben. Und seht ihr, welches große Problem wir haben, wenn wir behaupten, dass das der einzige oder das Haupterkennungsmerkmal ist eines wahren Apostels? Das große Problem, was wir dann haben, sowohl Jesus als auch Paulus sagen, dass auch falsche Propheten Wunder tun. Das heißt, wenn das das einzige Erkennungsmerkmal ist, dann können wir nicht unterscheiden zwischen falschem Lehrer und Apostel. Dann könnten wir nicht mal zwischen Jesus und Satan unterscheiden. Und das, ja, am besten lest ihr dazu mal die Korintherbriefe, wie viel Paulus, wie viele Argumente und Merkzeichen er darstellt, woran man den Apostel erkennen kann. Genauso wie Jesus außer seinen Heilungen noch verschiedene andere Dinge aufzeigt, dass er der Sohn Gottes ist und nicht nur irgend so ein dahergekommener Heiler. Also, das Wirken von Wundern ist ein kleines Puzzleteil. Und wer noch genauere Hinweise darauf will, sprecht mich gern an. Ich will mich hier nicht lang aufhalten. Auf jeden Fall sehen wir, wir können ganz entspannt sein, was die Apostel betrifft. Ihre Alleinstellung, die werden wir ihnen nicht streitig machen. Und deshalb kann ich fröhlich sagen, die Gaben der Heilungen und Wunder, die sind auch für uns als FEG Steinheim da. Und zwar so, wie er entscheidet, sie auszuteilen. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht, dass wir das ganz praktisch erleben können, uns danach ausstrecken können. Und ich erzähle gerne von einem gebrochenen Arm, der durch Gebet geheilt wurde. Ich war selbst dabei. Und für das Mädchen, für die wir gebetet haben, war das richtig stark. Auf einmal waren die Schmerzen weg. Sie konnte wieder Volleyball spielen. Am selben Tag. Richtig cool, oder? Aber was mir das vor allem deutlich gemacht hat, woran mich das erinnert, ist das, wofür die Gaben eigentlich da sind. Wir hatten es in Vers 7 gesehen. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Es geht um den Nutzen für alle da. Die Gaben sind dafür da, den Glauben der Gemeinde zu stärken. Epheser 4, Vers 12. Die Gemeinde soll gestärkt werden, im Glauben ermutigt werden. Und das kann ich voll bestätigen. An diese Heilung habe ich mich oft erinnert, wenn ich mich gefragt habe, ja, bilde ich mir das eigentlich alles ein? Stimmt das mit Jesus, Auferstehung und so weiter? Ja, ich habe es gesehen, ich habe es erlebt. Jesus lebt und er handelt und er heilt heute. Das ist Hauptsinn der Gaben. Und nochmal zum Mitschreiben. Gaben gibt es und Jesus heilt. Nicht, damit ein Mensch dafür sich auf die Schulter klopft oder andere ihn bewundern, sondern dass ein Christ anderen dienen kann. Und Gaben haben keinen Nutzen ohne Liebe. 1. Korinther 13, Vers 2. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, ich kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Wow. Eine Gabe bringt uns nur Nachteile, wenn wir sie haben, ohne Liebe zu haben. Eine Gabe bringt uns nur Nachteile, wenn wir sie haben, ohne Liebe zu haben. Ohne Liebe bringt sie uns nur Nachteile, weil wir einen Haufen Schaden anrichten und selbst arrogant und stolz werden. Und so ist es eine gefährliche Versuchung, die Gabe der Heilungen und Wunder zu wollen, ohne Liebe. Weil, wenn ich sie will, nur weil mir das wahrscheinlich Gänsehaut bringt oder mich ins Rampenlicht stellen kann. Aber wenn ich eine tiefe Liebe, echtes Mitgefühl für Leidende, für Kranke, für verzweifelte Menschen habe, könnte das eine gute Voraussetzung sein, die Gabe der Heilung zu empfangen, um die Gabe der Heilung zu beten. Wenn ich Menschen damit dienen will und wenn ich Gott damit die Ehre geben will, ich meine, dann sind wir aus Gottes Sicht bereit, diese Gabe zu bekommen. Und es ist eine wunderbare Gabe. Und die Gabe, Wunder zu tun? Ich hätte ein Beispiel, das kann ich vielleicht später mal erzählen, ich weiß nicht. Aber egal, in der Bibel ist mir eins eingefallen, zuerst mit Elisa. Und der hatte so einen, da war so ein Prophetenschüler, der war im Wald Bäume fällen. Und dann ist ihm was Dummes passiert. Ihm ist seine Axt vom Stiel abgegangen. Und das Problem war, das war am Jordan und dann ist die Axt in den Jordan gefallen. Und damals war sowas viel wert und der Prophetenschüler konnte sich das nicht leisten. Ich weiß nicht, ob er nicht schwimmen konnte oder ob es starke Strömung war. Ach, ihr seht das nicht richtig. Gut. Müssen wir das noch ein bisschen hochstellen? Und liebe Techniker, jetzt bitte alle Spotlights und natürlich die Kameras hier auf die Wasserschüssel und auf mich. Okay, und so war eben diese Axt ins Wasser gefallen und wer hätte es gedacht, ist untergegangen. Und der Prophet Elisa hat ein Holz genommen, das ins Wasser geworfen und die Axt ist geschwommen. Seid ihr jetzt enttäuscht? Ich bin dankbar, dass die Axt nicht schwimmt. Denn wenn sie jetzt schwimmen würde, wem würde das was dienen? Wem würde das was helfen, was bringen? Das wäre doch nur für mich. Das wäre für meine Selbstdarstellung. Und wann können wir mit Wundern rechnen? Oder wann macht es Sinn, sich nach der Gabe der Wundertaten auszustrecken? Eine abgesoffene Axt ist ja heute für uns kein wirkliches Problem, oder? Wenn das für dich doch ein Problem ist, ich habe noch ein paar, ich kann dir gerne eine geben. Aber wenn jemand ein echtes Problem hat und du ihm aus selbstloser Liebe helfen willst, wenn du jemandem helfen willst, aber mit deinen menschlichen Möglichkeiten nicht drankommst, das nicht tun kannst, und wenn du ein tiefes Verlangen hast, dass derjenige dadurch zum Glauben kommt oder im Glauben gestärkt wird, dafür sind ja die Gaben da, dann will ich dich ermutigen, bete um die Gabe der Wundertaten. Bitte Gott darum, dass er wunderbar eingreift und dich gebraucht, um den anderen zu ermutigen, ihm zu helfen, ihn im Glauben zu bestärken, dass er durch dich zum Glauben findet. Wenn du bereit bist, dass er es durch dich tun will, hey, und wir dürfen anhaltend beten, dass er wirkt, so wie die berühmte bittende Witwe. Wir dürfen da dranbleiben. Und wir beten in der Erwartung, dass Gott unsere Gebete nach seiner Weisheit erhört. Zu den Gebeten ist mir ein Bild von Uwes Predigt letzte Woche hängen geblieben. Vielleicht erinnert ihr euch auch an den gierigen und dummen König Midas. Er wollte, dass alles, was er anfasst, Gold wird. Und so wurde es dann auch in der Sage. Dummerweise ist dann auch das Essen, was er angefasst hat, alles zu Gold geworden und ernährungstechnisch war das nicht so optimal. Und mich hat das neu wachgerüttelt zu fragen, sind alle meine Gebete so weitsichtig? Gott hat die Weisheit. Er weiß, was Sinn macht, wie er welches Gebet erhört. Und ich finde es entlastend, das zu wissen, Gott meint es gut mit mir, er meint es gut mit dir, mit jedem. Und ich finde, entsprechend oder So ist es. Entsprechend geht er mit unseren Gebeten um, so wie es das Beste ist. Deshalb dürfen wir frei und mutig beten. Und deshalb wäre ich auch zurückhaltend, Menschen zuzusagen, was Gott jetzt gleich tun wird. Gott ist Gott, er ist souverän. Ja, wir dürfen Gott um Gaben bitten. Und im letzten Vers des Kapitels, da fordert uns Paulus geradewegs dazu auf. Strebt nach den höheren Gaben. Das ist gut und ich meine, wir haben an dieser Stelle Nachholbedarf. Strebt nach den Gaben. Deshalb machen wir diese Gabenreihe. Gleichzeitig macht Paulus klar, es gibt noch Wichtigeres. Denn direkt daran schließt sich ja das berühmte Kapitel 13 an, 1. Korinther. Hatten wir schon das Hohelied der Liebe. Und darin wird deutlich, ohne Liebe bringen die Gaben nichts. Die größten Gaben sind nutzlos ohne Liebe. Und deshalb scheint es mir, sollten wir genauso um Liebe, um selbstlose Liebe beten, wie um die Gaben. Das gehört zusammen. Dass wir für beides beten, beides miteinander einüben. Wir wollen Menschen lieben. Wir wollen ein Segen sein für andere. Besonders für Menschen in schwierigen Umständen. Jesus hat uns das vorgelebt. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen gerettet werden. Wir wollen, dass sie aus emotionalen Lasten und Zwängen befreit werden. Wir wollen, dass Menschen von ihren Krankheiten geheilt werden. Und ich glaube, wenn wir so von Liebe erfüllt sind, dann sind wir aus Gottes Sicht bereit, weitere Gaben zu bekommen. Wenn es jetzt um Heilung geht, dann gibt da Gott viele verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, einmal hat Gott unseren Körper so geschaffen, dass er vieles von selber besiegen kann an Krankheiten. Selbstheilungskräfte, okay, die haben ihre Grenzen. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, zum Arzt zu gehen. Und wir dürfen Gott danken für die Medizin, für Ärzte, auch für Heilpflanzen, die Gott geschaffen hat. Klammer auf, ich kann euch in der Bibel einige Stellen zeigen, die darauf hindeuten, dass auch Gläubige die Medizin dankbar in Anspruch nehmen und nicht nur beten müssen, sondern auch dankbar solche Hilfe in Anspruch nehmen können. Wer das wissen will, kann später auf mich zukommen. Gut, dann gibt es natürlich die Gaben der Heilungen, über die wir ja heute reden. Und ein Aspekt davon ist in Jakobus 5 beschrieben. Da geht es um das Gebet für Kranke von Ältesten, von den Leitern der Gemeinde. Und zwar werden da die Kranken aufgefordert oder ermutigt, zu den Ältesten ihrer Gemeinde hinzugehen und für sich beten zu lassen. Auch da schenkt Gott gerne Gaben der Heilung. Und für mein Empfinden wurde diese Möglichkeit in letzter Zeit bei uns ziemlich wenig in Anspruch genommen. Deshalb sage ich, es kommt gerne auf uns zu. Denn es steht da nicht, die Ältesten sollen sich dem Kranken aufdrängen, dürfen wir bitte, sondern dass der Kranke sich bei den Gemeindeleitern meldet, dass sie für ihn beten, dass sie ihn mit Öl salben. Okay, bevor ich noch ein paar Hinweise zu Heilungsgaben geben möchte, wird der Frank uns ein Zeugnis erzählen, einen Bericht, wie sowas, so ein Ältestengebet aussehen kann.
Ja, als der Wolfram mir erzählte, dass er über Heilung predigen möchte, die Gabe der Heilung, da sagte meine liebe Frau, ja, genau, das habe ich doch erlebt. Ja, und wie das mal so ist, Frau hat Idee, Mann hat Arbeit, stehe ich jetzt hier vorne. Wir waren 3 Jahre verheiratet und da schwebt man ja so Wolke 7. Ich war 5 Jahre bekehrt, also da nochmal auf Wolke 8 und war so oben auf. Und bei einer Routineuntersuchung wurde bei Sabine zufällig ein Tumor diagnostiziert. Faustgroß, also so wie meine Faust, 9 cm Durchmesser und noch andere Dinge, andere kleinere Veränderungen wurden im Unterbauch festgestellt. Das war natürlich ein Schreck. Und wir erinnerten uns an das, was gerade Wolfram gesagt hat, und ich lese es euch mal vor, weil es für mich irgendwie so prägnant ist. Ist jemand unter euch, der rufe zu sich die Ältesten, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in seinem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen, steht nicht heilen, ne? Helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Wir sind dann zu den Ältesten hin und haben die Situation geschildert, und haben wir gesagt, ja, okay, wir gehen auch nochmal in uns, wir gucken nochmal Gebet über unsere Sündenerkenntnis und haben dann dieses Gebet mit Salbung erfahren. Ich war dabei, habe mir das so ein Stück weit aus der Entfernung angeschaut, und wir haben darum gebetet, dass es eine gutartige Veränderung ist, ein gutartiger Tumor, und dass es der Sabine und natürlich mir auch seelisch einfach, dass wir es gut unter die Füße kriegen, gut verarbeiten. Dann kam die Ultraschalluntersuchung, und da hat man im Krankenhaus dann festgestellt, das ist also eine 9 cm Durchmesser große, gutartige Zyste wäre. Es wurde sofort gesagt, es muss sofort operiert werden, nur OP, es geht nichts anderes. Dass es gutartig war, war ja schon mal nett, aber wer lässt sich schon gerne den Bauch aufschlitzen, um da irgendwas rauszuholen? Die Hausärztin sagte, nein, nein, das machen wir mal konventionell, und wir machen mehrmals so Kurzwelle. Therapeutisch, keine Ahnung, aber wir haben auch kräftig gebetet, auch bei der Kurzwelle, bei der Anwendung. Und siehe da, die Hausärztin stellte fest, dass diese Veränderung sich verkleinert hat. 2 Monate später bei der Nachuntersuchung im Ultraschall kaum noch feststellbar war, und jetzt, Jahrzehnte später, keine Rückstände mehr da sind. Halleluja, dank dem Herrn.
Sehr cool, vielen Dank und preis dem Herrn, das ist doch stark, oder? Und wir dürfen uns darüber freuen, ja, wir dürfen begeistert sein, wenn Gott uns Gutes tut, auch am Körper, den er geschaffen hat. Bei dieser ganzen Sache gibt es natürlich auch eine Gefahr. Wir können auf die Person schauen, durch die vielleicht ein Wunder passiert, wenn wir beten und ein Wunder passiert und dann diese Person im Blick haben. Aber in Wirklichkeit wollen wir uns doch für die und mit der Person freuen, die gesund geworden ist. Hier ging es jetzt um Sabine, und Sabine gehört zu uns. Wir lieben Sabine, es ist so schön, dass du bei uns bist. Und die Gemeinde, die mitbetet, die sieht das Leiden der Person, der leidenden Person, und fühlt mit. Und dann greift Gott ein und wir freuen uns darüber. Und wir loben Gott. Und darum geht es, nicht darum, wer gebetet hat oder was dann noch ergänzend dazu kam oder so. Der Punkt ist hier, Heilung richtet das Rampenlicht nicht auf den mit einer Gabe der Heilung, sondern denn Heilung kommt aus selbstloser Liebe. Die Heilung richtet das Rampenlicht nicht auf den mit einer Gabe der Heilung, sondern Heilung kommt aus selbstloser Liebe. Seht ihr den Fokus? Wenn wir als Gemeinde das Wunder erleben könnten, dass wir wirklich lieben, dass wir mitfühlen mit Menschen, die leiden, die krank sind, die verloren sind. Wenn wir ehrlich und tief mitfühlen mit Menschen, die gefangen sind, die krank sind und es uns nicht mehr um uns selbst geht, dann sind wir bereit auch für die Gabe der Heilung. Und dann stell dir vor, du bist beim Einkaufen in deinem Lieblingsgeschäft und dann schleppt sich da jemand mit einer schweren Krankheit an dir vorbei. Und du bekommst den Impuls, jetzt sollte ich zu der Person hingehen und ihr mein Gebet anbieten. Kennt ihr das? Ich kenne das. Was ist dann der erste Gedanke? Ja, und was, wenn die Person nicht geheilt wird? Wie stehe ich dann da? Warte mal, um wen ging es hier nochmal? Es geht doch nicht um mich. Geht es mir wirklich um den Menschen? Habe ich echte Liebe zu leidenden Menschen? Okay, das wäre ein erster Punkt, selbstlose Liebe als gesundes Fundament. Und das Zweite, was mir zu den Gaben der Heilungen wichtig scheint, ist Folgendes. Wenn du eine Gabe der Heilung bekommst und eine Wunderheilung erlebst, heißt das nicht, dass du beim nächsten Krankengebet automatisch Wiederheilung erlebst. Wenn du eine Gabe der Heilung bekommst, eine Wunderheilung erlebst, heißt das nicht, dass du automatisch beim nächsten Kranken wieder eine Heilung erlebst. Lasst mich euch das anhand von unserem Vers und vom Leben von Paulus kurz zeigen. Wie gesagt, steht in Vers 9, Gaben der Heilungen. Was heißt das? Einen Prediger habe ich gehört, der gesagt hat, das ist die Salbung für eine bestimmte Krankheit. Der eine hat die Salbung für Augenkrankheiten zu beten, der Heilung zu erleben, ein anderer hat die Salbung für Rückenleiden. Habe ich in der Bibel nirgendwo gefunden, ist eine Erklärungsmöglichkeit, aber ich sehe das nirgendwo in der Bibel, dass sich irgendjemand spezialisiert hat auf eine bestimmte Krankheit, die zu heilen. Viel naheliegender scheint mir, dass du immer, wenn du für einen Kranken betest und er geheilt wirst, eine Gabe der Heilung bekommst. Und deshalb gibt es viele Gaben der Heilungen. Und deshalb steht im Griechischen in allen drei Versen, wo das vorkommt, beides im Plural. Gaben und Heilungen. Weil es eben viele Gaben und Heilungen gibt, die der Heilige Geist frei ist, in jeder möglichen Situation für jede mögliche Krankheit oder Person zu geben. Dass er dann das Wunder tut, und das kann er. Und das tut er heute. Gleichzeitig heißt es eben nicht, wie gesagt, wenn du 10-mal eine Heilung erlebt hast, dass dann automatisch beim 11. Gebet auch wieder eine Heilung passiert. Ich habe gestern eine junge Frau kennengelernt, einige von euch kennen die auch, die hat für eine Person auch mit Krebs oder mit Krebs gebetet und am nächsten Tag war sowieso die Untersuchung, der Arzt konnte nichts mehr feststellen von dem Krebs. Krass, oder? Gott hat ihr eine Gabe der Heilung gegeben. Gott ist gut. Und dann hat sie später noch für 2 andere Krebspatienten gebetet, die wurden nicht geheilt. Gott ist souverän, wir müssen das nicht immer verstehen. Und lass mich das kurz am Leben von Paulus zeigen. Erstens gab es den Gelähmten in Lystra, in Apostelgeschichte 14, der durch Paulus geheilt wird. Zweitens Eutychus, der fällt in Troas während der Predigt aus dem Fenster, hat wieder einer zu lange gepredigt, schläft ein, stirbt, der Paulus umarmt ihn, er lebt wieder, ist geheilt. Nummer 2. Drittens Apostelgeschichte 28 wird uns berichtet, dass Paulus einige Kranke auf der Insel Malta heilt. Und viertens steht in Apostelgeschichte 19, dass Leute, die Schweißtücher oder Schürzen, andere Tücher von Paulus genommen haben, sie über Kranke geheilt haben und sie geheilt wurden. 4-mal wird uns berichtet, wodurch Paulus Menschen gesund geworden sind. Und 5-mal wird uns berichtet, wodurch Paulus keine Heilung stattgefunden hat. Also, schauen wir kurz. Erstens konnte er sich selbst nicht heilen mit dem sogenannten Stachel im Fleisch. Da heißt es, 3-mal hat er darum gebeten. Hat er gesagt, Gott, heil mich. Nein. Gott, heil mich. Nein. Bitte, Gott, heil mich. Nein. Und was war Gottes Antwort? Weißt du, warum? Ja, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Denn meine Kraft kommt gerade in deiner Schwäche zur Geltung. Interessant, scheinbar will Gott gar nicht, dass wir immer geheilt werden, sondern teilweise auch, dass wir ihn in Krankheit und im Leiden erleben. Zweitens hatte Paulus nach Galater 4 eine irgendwie abstoßende Krankheit. Er muss richtig übel ausgesehen haben und er bedankt sich dort bei der Gemeinde, dass sie ihn dafür nicht abgewiesen hat, dass sie ihn deswegen nicht abgelehnt hat, obwohl er so offensichtlich so übel aussah und er konnte scheinbar nichts dagegen tun. Drittens war Epaphroditus lange krank, Philipper 2. Paulus konnte das nicht ändern. Viertens musste Paulus den Trophimus krank auf der Insel Milet zurücklassen. 2. Timotheus 4,20. Und fünftens, das kennt ihr, der Timotheus, der Mitarbeiter von Paulus, hatte lange Magenbeschwerden. Und Paulus konnte ihn scheinbar nicht heilen, er hat ihm Medizin verordnet. Er hat gesagt, trinke ein wenig Wein, ein wenig, um deines kranken Magens willen. Also das Neue Testament berichtet uns häufiger von Situationen, in denen Paulus nicht heilt oder Heilung erlebt, als von Situationen, wo durch ihn Heilung passiert. Frage, heißt das, dass Paulus keine Gabe der Heilung hatte? Nein, genau das hatte er. In einigen Situationen hat Gott ihm diese Gabe der Heilung gegeben. Und das ist genial. Das hat den Glauben der Leute gestärkt. Und das war gut. Und in anderen Situationen gab Gott dem Paulus keine Gabe der Heilung und so konnte er auch nicht heilen. Also gibt es viele Gaben der Heilungen, die uns in bestimmten Situationen gegeben werden können. Und ich glaube, manchen werden die öfters gegeben. Deswegen die Frage, bin ich dafür offen? Bin ich bereit? Aber es gibt eben keine Garantie, wenn ich einmal eine Gabe der Heilung hatte, dass ich die dann beim nächsten Mal wieder habe. Auch nicht, wenn ich alles richtig mache, wenn ich genug glaube. Weil mangelnden Glauben in Paulus zu unterstellen, ist ziemlich sportlich. In 1. Korinther 12, 11 lesen wir, aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er es will. Der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist souverän. Und er entscheidet, wann welche Gabe wem gegeben wird. Oder auch nicht. Und ich meine, wir brauchen jetzt nicht grübeln, ob die Person die Gabe der Heilung hat oder die andere Person die Gabe der Wunder. Denn auch das Neue Testament redet anders. Die Frage ist, und das ist mein dritter und letzter Punkt, sollen wir nach einer Heilungsgabe streben, wenn jemand leidet? Und die Antwort ist einfach. Ja. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens die Liebe. Wenn jemand wirklich leidet, wenn jemand übel krank ist, leidet, Depressionen hat, was auch immer, Zwänge, Süchte, wenn ich den Menschen liebe, dann geht es mir um ihn. Und daraus entsteht der Wunsch, Herr, bitte gebrauche mich, um diese Person zu heilen, dieser Person zu helfen. Bitte gib mir die Gabe der Heilung für diesen Menschen, für diese Situation. Und der zweite Grund, warum wir das machen sollten, findet sich auch hier in 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 1. Da schreibt doch Paulus, strebt nach der Liebe, bemüht euch aber um die Gaben des Geistes. Hier sehen wir nochmal die Reihenfolge und die Rangfolge. Erstens die Liebe und zweitens die Gaben. Zuerst die Liebe und dann die Gaben. Und Paulus macht deutlich, dass Heilung nicht sein größtes Anliegen ist. Das Glaubensbekenntnis, Hauptsache gesund, kommt nicht von Paulus und es steht nicht in der Bibel. Hauptsache Liebe würde es eher treffen. Hauptsache Menschen erkennen die Liebe Gottes und nehmen die Liebe von Jesus für sich persönlich an. Hauptsache Menschen lassen sich auf Gottes Liebe ein und werden so gerettet vom ewigen Tod. Jesus sagt selbst, es ist besser, verkrüppelt ins Reich Gottes zu kommen, als gesund in der ewigen Trennung von Gott zu sein. Biblisches Christsein ist Liebe, selbstlose Liebe. Und du brauchst kein Wunder, um zu lieben, doch ist es ein Wunder, die Liebe. Deshalb steht hier zuerst, strebt nach der Liebe, aber dann geht es weiter, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Und deshalb, wie gesagt, machen wir diese Reihe über die Gaben des Geistes. Bemüht euch darum, strebt um die Gaben des Geistes. Wir wollen uns als Christusgemeinde ermutigen, uns nach Gottes Gaben auszustrecken. Wir wollen Gottes Wort gehorchen und uns um die Gaben bemühen, dass wir sie richtig verstehen und nach Gottes Willen einsetzen, zu seiner Ehre. Und wem ich noch nicht genug Warnendes über falsche Heilung gesagt habe, der kann sich meine Predigt vom letzten Mal nochmal anhören oder anschauen. Aber da wollen wir nicht stehen bleiben. Viele Menschen werden krank und Ärzte können oft nicht helfen. Und viele Menschen tun sich in unserem nachchristlichen Deutschland schwer, überhaupt an einen Gott zu glauben. Geschweige denn, die persönliche Beziehung zu ihm zu suchen. Ist es da nicht ein Gebot der Liebe für sie, um eine Gabe der Heilung oder eine Gabe der Wunder zu beten? Dass Gott uns begabt, für Kranke zu beten, dass sie Heilung erleben. Dass Gott durch uns Menschen Gutes tut, Wunderbares wirkt. ihnen hilft, an Gott zu glauben oder ihren Glauben stärkt und ermutigt. Und deshalb wollen wir die Gaben Gottes zu seiner Ehre entdecken, einsetzen und auch weitere Gaben erbitten. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, lesen wir in Jakobus 4,2. Kann es sein, dass vielleicht einige von uns eine Gabe der Heilung haben, es aber gar nicht wissen? Wie oft hast du Gott schon die Möglichkeit gegeben, durch dich einen kranken Menschen zu heilen? Und ich meine nicht, dass wir jetzt zu jedem Rollstuhlfahrer sagen müssen, im Namen Jesu, steh auf! Aber wir können Menschen unser Gebet anbieten. Wenn sie das möchten, dann beten wir für sie. Und damit geben wir Gott die Gabe, zu heilen, Wunder zu wirken. Dass wir mit der Offenheit da sind, dem Wunsch, dass Gott Gutes wirkt. Deshalb möchte ich zum Schluss ermutigend zusammenfassen: Lasst uns selbstlose Liebe zu unserem höchsten Ziel machen, dass wir zunehmend mitfühlende, liebende Menschen werden und dass uns Kranke, Verwundete und Verlorene immer mehr am Herzen liegen und wir uns deshalb ausstrecken nach der Gabe der Heilung, nach Gaben der Heilungen und nach Wundertaten, die Gott wirkt, zu seiner Ehre. Wir beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du viele Menschen geheilt hast, damit deine Liebe und deine Macht gezeigt hast. Und danke, dass du das heute immer noch tun willst. Danke dir für alles, was wir da schon erlebt haben. Und danke für das, was wir noch erleben dürfen, was du für uns vorbereitet hast. Und ich bitte dich, dass du uns den Glauben schenkst, dass du das tust, dass wir deswegen den Mut haben, Leuten anzubieten, für sie zu beten, dass du aber auch unser Herz immer mehr mit Liebe füllst, dass wir aus einer guten Motivation beten und dass wir so eine Liebe zu Menschen haben, dass wir ihnen überhaupt erst unsere Hilfe und auch unser Gebet anbieten. In Jesu Namen. Amen. Amen.